Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro, easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
Was hältst du von der?
Ach, ich weiß ja nicht.
Boah, nee, lass uns nochmal weiter gucken.
Hallo und herzlich willkommen zu Hilfe Motorrad gesucht mit Fry, Sabrina und mir, dem Brian. In unserer heutigen Folge haben wir tatsächlich eine Zusendung bekommen. Sabrina hat die ganze Nachricht abgefangen und die wird uns jetzt mal erzählen, was wir suchen, für wen wir suchen und was die Rahmenbedingungen sind. Sabrina.
Abgefangen, mal so als Telekommunikationstechnikerin kann man das. Mhm. War eigentlich nicht für mich bestimmt, aber ich habe die mal so abgefangen.
Spionage.
Nein, und zwar habe ich eine Nachricht von Marius bekommen, der für seine Frau ein Motorrad sucht, beziehungsweise seine Frau sucht ein Motorrad und er wollte das mal an uns herantragen. Habe ich mich natürlich gleich riesig angesprochen gefühlt, weil seine Frau ist 1,63 groß oder klein, also genauso viel gewachsen wie ich. Wiegt circa 60 Kilo, ist Fahranfängerin und sie sucht eine Enduro oder Reise-Enduro. Irgendwas Kleines, Leichtes, möglichst mit ABS, wenn es irgendwie möglich ist. Ist aber kein unbedingtes Muss. Keine 125er und die haben ein Budget bis 5.000 Euro. Soweit die Reise, die Rahmenbedingungen. So, die beiden Männer schauen mich gerade hart erschlagen an.
Ja, ich sag mal, es ist für die kleinen Menschen, also sollte auch der kleine Mensch in der Runde anfangen, oder nicht?
Ja, also ich habe mir erstmal so ein paar Randpunkte mit aufgeschrieben, die ich vielleicht so als Hintergrundinfo für andere kleine Menschen, die vielleicht gerade erst mit dem Motorradfahren anfangen, ganz interessant finde. Weil ich habe mir das damals halt echt mühsam zusammengesucht, weil ich natürlich da stand. Ich hatte zwar motorradfahrende Freunde, aber die waren alle groß genug, um normale Motorräder zu fahren. Und ich stand dann da so, ja, was mache ich? Weil das, was ich fahren wollte, war mir alles einfach zu groß. Und jetzt war ich damals nur im Sportlerbereich unterwegs und noch nicht mal im Enduro-Bereich. Deswegen, was ich vielleicht kleinen Menschen ans Herz legen möchte, man fokussiert sich immer sehr auf die Körpergröße. Die ist aber beim Motorradfahren erstmal relativ irrelevant. Viel wichtiger ist, wie die Körpergröße verteilt ist, also vor allem die Innenbeinlänge. Also, wie gut komme ich denn auf den Boden? Man sollte das am besten in Motorradkleidung messen, mit Hose, mit Stiefeln, weil die auch... Natürlich im Enduro-Bereich jetzt nicht, aber wenn ich eine Sportler fahre und habe eine Lederkombi an, dann zwängt die mich oft ein bisschen in so eine gebücktere Haltung, also auch in den Knien, was die Innenbeinlänge natürlich nochmal verkürzen kann. Im Grunde misst man halt einfach von Schritt bis Boden, so am Innenbein entlang. Ist ja, glaube ich, selbsterklärend, oder?
Die Innenbeinlänge halt, wer kennt
richtig.
Sie dich?
Richtig, und auch am Motorrad ist halt nicht die reine Sitzhöhe, auf die man sich immer so gern fokussiert, entscheidend, sondern die sogenannte Schrittbogenlänge. Also wirklich quasi von da, wo der eine Fuß steht, einmal über die Sitzbank rüber, da, wo der andere Fuß stehen soll. Das ist dann abhängig von der Sitzhöhe, von der Sitzbreite, von der Form der Sitzbank. Und ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber halt auch ein bisschen eingeschränkt durch den Umfang der Oberschenkel. Also wenn man jetzt sehr, sehr kräftige Oberschenkel hat, stehen die Beine halt automatisch ein bisschen breiter und dadurch wird man einfach kleiner.
Wenn man die sogenannten Sauerkrautstampfer hat.
Wein. Vorteilhaft zur Weinherstellung.
Genau. Ja, dahingehend muss man natürlich auch sagen, wenn man sich so ein bisschen versucht zu belesen, wird den meisten auch geraten, direkt über eine Sitzbankanpassung nachzudenken, weil oftmals Sitzbänke zu breit, zu schmal, zu hoch, zu niedrig sind und da kann man sehr, sehr viel rausholen und kann theoretisch gesehen auch ein Motorrad, was vielleicht nicht der Größe entspricht, anpassen. Also ja. Es gibt ja auch verrückte Leute, die eine GS fahren und trotzdem nur 1,60 groß sind. Alles möglich.
Ja, wenn man sich mal Jocelyn Snow anschaut, ich glaube, die ist nicht mal 1,60 und die bewegt so eine fette GS halt wie nix. Also das ist der Hammer. Und ich finde auch tatsächlich, ich habe es jetzt trotzdem alles so ein bisschen durch. Ich hatte tiefer gelegte Motorräder, ich habe abgepolsterte Motorräder gefahren. Wenn ich die Wahl habe, würde ich mit der Anpassung der Sitzbank tatsächlich anfangen, weil die Tieferlegung wirkt sich ja doch immer auf die Fahrgeometrie aus. Schräglagenfreiheit, überhaupt das Fahrverhalten, vor allem in Kurven, verändert sich alles und meistens halt negativ, wenn man ehrlich ist. Deswegen würde ich, wenn es geht, erstmal mit der Sitzbank anfangen und da gar nicht so an die Höhe denken, sondern wirklich vor allem da, wo man steht, also Richtung Tank vor, an der Breite arbeiten. Weil hinten kann man sie gut ein bisschen breiter lassen und sitzt dann noch bequem, aber gerade vorne eben von der Breite ein bisschen was wegnehmen.
Ja, und Lenkereinstellung macht ja auch viel aus.
Ja, aber das hilft dir nicht, je nachdem, wie du jetzt auf den Boden kommst.
Natürlich, aber Fahrverhalten, genau.
Das auf jeden Fall. Aber wenn es jetzt erstmal darum geht, wie gut will ich denn auf den Boden kommen, weil gerade für Fahranfänger ist das halt schon oft so ein Thema, dass man gerne sehr gut, am besten mit beiden Füßen fest am Boden stehen will. Und da würde ich mit der Sitzbank anfangen. Wenn das nicht ausreicht, würde ich mal Richtung Tieferlegung gucken.
Ja, da müssen wir jetzt mal ein bisschen erläutern, was denn eine Tieferlegung überhaupt ist.
Soll ich das jetzt auch noch machen?
Ich kann das so machen. Also, die Tieferlegung sorgt im Prinzip dafür, dass die Schwinge hinten weiter hochkommt und dass das Motorrad als Ganzes dadurch nach unten sackt, sage ich mal.
Fachbegriff wäre im Prinzip die Fahrgeometrie verändern.
Genau.
Genau.
Also aber halt so, dass es nach unten zeigt und nicht nach oben, deswegen Tieferlegung. Und wie es gemacht wird, sind halt im Prinzip, da werden Adapterplatten eingesetzt.
Unterschiedlich.
Es ja, okay, ist nicht immer. Andersrum. Es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit, das zu machen, die ich auf jeden Fall kenne, ist das mit Adapterplatten. Das heißt, man sieht schon, man muss an dem Motorrad irgendwie rumschrauben. Man muss sie auch eintragen lassen. Nicht jeder Tieferlegung ist automatisch von der Eintragung befreit. Und das ist im Prinzip das, wo man das Hinterrad weiter nach oben kriegt. Und vorne wird einfach die Gabelholme durchgesteckt.
Genau, das ist so eine Option. Also wie das am Federbein gemacht wird, manchmal werden es über die Umlenkhebel gemacht, manchmal auch über den Federbeinteller, also das obere Ende des Federbeins letztlich. Das ist relativ unterschiedlich und ist halt je nach Modell. Die meisten Tieferlegungen, wenn die sich in einem humanen Rahmen von so 3-4 Zentimetern bewegen, haben jetzt im deutschen Bereich eine ABE. Das heißt, man muss die ABE mitführen, muss die nicht eintragen lassen. Die Eintragung kommt meistens dann bei stärkeren Tieferlegungen, wenn es dann auch darum geht, dass dann zum Beispiel der Sozius-Betrieb verboten wird.
Ah, okay, weil ich hatte das bei der CBR so, weil die wurde auch vor unserem Zwerg gefahren, die war tiefer gelegt. Und da habe ich nur über, sagen wir mal, Kontakte das so hingedreht, dass ich einen neuen TÜV gekriegt habe, wo die Tieferlegung drin ist, weil ich die nicht rausgebaut habe. Und ich hatte, glaube ich, sogar die ABE dabei gelegt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ein anderes Ding ist auch noch mit der Tieferlegung, dass unter Umständen auch der Seitenständer gekürzt werden muss. Sonst steht nämlich kerzengerade.
Eigentlich in jedem Fall. Also ich habe noch kein Motorrad erlebt, bei dem man das nicht machen muss. Dann gibt's so, na, AliExpress und so diese verstellbaren Seitenständer. Mhm. Tut's nicht, euer Motorrad wird irgendwann auf der Schnauze liegen, weil die Dinger sind einfach Schrott.
Ja.
Geht zu einem ordentlichen Metallbauer, ordentliche Motorradwerkstatt, die das Ding einfach kürzer schweißt. Kann Probleme geben. Ich weiß es zum Beispiel von KTM. Bei den 99er Super Dukes war es auf jeden Fall so. Bei den neueren weiß ich es nicht. Ist der Seitenständer aus Aluguss. Schweißt er halt nicht. Ist halt kacke.
Ja, ist aber, halt KTM.
Es gibt auch noch andere Varianten des Umbauens. Man sollte auch den einfachsten Weg nicht vergessen, der zwar relativ teuer ist, aber generell gewinnbringend ist. einfach mal auch bei den Herstellern für Nachrüstfahrwerke nachzufragen, weil auch Öhlins und Co. bieten kürzere Fahrwerke oder kleinere Fahrwerke an mit anderen Federn, anderen Dämpfern. Und da kann man auch schon tiefer legen und gleichzeitig auch gleich den Fahrkomfort erhöhen, da man nämlich eine bessere Feder gleich verbaut hat oder auch Gabelfedern austauschen. Es gibt auch die Möglichkeit, habe ich letztens erst online gelesen, dass man speziell bei Enduro-Modellen, wenn die 21-Zoll-Räder haben, dass man ein kleineres Vorderrad einbaut. Ist natürlich auch mit Eintragung verbunden und viel Aufwand, aber wenn das Traumbike halt ein riesen Schlachtschiff ist, irgendeine Vollcross, was auch immer in die Richtung, dann sind da noch Möglichkeiten da.
Absolut, absolut. Also wie du schon gesagt hast, komplettes Fahrwerk ändert natürlich alles nichts an der Tatsache, dass der Seitenständer einfach kürzer werden muss. Natürlich. Und dass man natürlich, das ist halt relativ logisch, ich glaube, soweit kann jeder normale Mensch denken, man wird Bodenfreiheit verlieren, man wird Schräglagenfreiheit verlieren, weil natürlich alles Endtopf, Fußrasten einfach näher an den Boden kommen und dann in der Kurvenlage einfach schneller streifen.
Hauptständer ist vielleicht noch so ein Ding, wenn das halt, da muss man halt ein bisschen mehr nach oben ziehen oder nach oben schieben, wie auch immer.
Auch den kann man kürzen.
Ja, kann man.
Dann geht das wieder leichter, aber ein tiefer gelegtes Motorrad auf dem Hauptständer wuchten. Viel Spaß.
Ja, also das auf jeden Fall nicht ohne. Und auf jeden Fall sind da wieder Umbauten erforderlich. Also deswegen würde ich auch sagen, ist Sitzbank erst einmal am stressfreisten, am einfachsten. Und dann guckt man einfach so ein bisschen, worauf man Bock hat. Das ist ja auch immer eine Frage des Geldbeutels. Ja.
Genau.
Übrigens, auf jeden Fall gibt es da Möglichkeiten, das zu tun.
Kleiner Tipp nur am Rande, weil ich immer wieder lese, dass viele sich dann Geleinlagen mit in die Sitzbank machen lassen, weil sie ja dann dünner ist und man geht dann davon aus, dass dann der Fahrkomfort dadurch schlechter wird. Geleinlagen speichern zum Beispiel Kälte. Das heißt, wenn man auch im Winter fahren will, hat man mit Geleinlagen einfach einen kalten Popo. Da gibt's andere
Blasenentzündung, richtig geil.
Da gibt's andere Materialien, die einen ähnlichen Komfort bieten, den Nachteil aber nicht haben. Oder man ändert einfach den kompletten Schaumstoff, weil das Problem ist nicht, dass der Schaumstoff zu hart ist, sondern dass er dann zu weich ist, wenn man auf dieser Kunststoffschale der Sitzbank quasi sitzt. Und das tut weh. Wenn man ein bisschen festeren Schaumstoff nimmt, kann man den auch dünner wählen, ohne dass man auf Plastik sitzt.
Generell bei Sitzbänken ist es auch eigentlich so, dass die härtere Sitzbank eigentlich die bessere Sitzbank ist, weil man auf der meistens länger fährt und entspannter fährt, weil der Po, der Muskel dort hinten, der muss aktiviert bleiben, der muss arbeiten, andernfalls wird es schmerzhaft auf Dauer.
Also ich bin mal eine Stunde die Fireblade von einem Kumpel gefahren, da sitzt du drauf wie auf dem Brett. Also wesig ja jetzt nicht unbedingt.
Die ist aber halt auch ultra dünn und deswegen sitzt du wieder relativ schnell auf Kunststoff durch. Ja. Das ist halt, ne?
Ja, aber also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich auf Kunststoff sitze, sondern eher, dass einfach der Schaumstoff ist einfach so hart. So, da war ich froh, als ich wieder auf der CBR gesessen habe. Also auf der anderen, der kleinen.
Du hast nicht meinen wählerischen Arsch. Du kannst das gar nicht wissen.
Oh Gott. Jetzt habe ich gerade ganz komische Bilder im Kopf, ey.
Schon
lass
wieder.
Ständig, eigentlich nur. Nur, also, ne?
Oh mein Gott.
Das ist so ein Selbstläufer im Prinzip.
Und wenn man aber am Motorrad vielleicht mal versuchen will, gar nichts zu basteln, gibt's ja auch Lösungen. Also solche Lösungen habe ich hier auch im Schrank stehen. Es gibt zum Beispiel von Daytona nämlich die Lady Series. Das sind Stiefel, Lady Pilot, Lady Stars, die an der Ferse eine Innensohle haben, die 6 cm erhöht ist und an den Zehen 2 cm. Sieht man von außen nicht, außer dass es halt ein bisschen klobig aussieht. Man kann auch zum Schuster gehen lassen und sich seinen Traumstiefel einfach eine Zusatzsohle quasi runter spaxen lassen von einem guten Schuster. Man muss halt dann ein bisschen gucken, dass es nicht zu viel wird, weil man muss ja auch noch irgendwie einen Schalthebel betätigen können. Aber auch die Möglichkeiten gibt's. Also früher hat man halt die Buffalos getragen, jetzt halt Motorradstiefel. Mhm. Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass Enduro-Stiefel von Haus aus, weil die Sohle halt einfach ein bisschen fester ist und dadurch auch ein bisschen dicker, schon einige Zentimeter zaubern. Also so erfahrungsmäßig.
Harley-Davidson bietet auch Motorrad-High-Heels an.
Ja, aber die haben ja wirklich hinten diesen Heel und das ist halt wieder mit unsichererem Stand und das sind ja wirklich, also nicht ganz Stilettos, ne? Du hast schon einen breiten Absatz, aber ja. Gut,
aber wenn du halt nicht stehen willst, ne?
Ja, aber eine durchgehende Sohle ist halt schon sinnvoller, weil erstens kannst du dich auf der Fußraste besser bewegen. Wenn du Enduro fahren willst, willst du ja auch auf der Fußraste stehen können. Mhm. Da willst du aber mit der Fußmitte stehen. Was ist aber, wenn in der Fußmitte einfach ein Loch ist, quasi im Stiefel?
Gibt es halt diese, also ist das so eine, diese Ladies Series, die du hast, Sabrina, ist das so eine, also gibt es auch für Kerle?
Naja, die heißen halt Ladies da, die sind jetzt nicht rosa, die sind halt einfach schwarz, also
okay.
Fuck it, also kauft euch
die. Das ist im Prinzip Unisex-Schuhe.
Es steht auch nicht außen irgendwie Lady Pilot drauf oder sowas.
Okay.
Also ein Arbeitskollege von mir, ehemaliger Arbeitskollege, der war sich, der hat sich in seinem Ego gekränkt gefühlt, der wollte sie sich nicht kaufen, weil er dann seine Super Duke lieber tiefer gelegt. Die ist ihm dann umgefallen, weil ne, Aluguss Seitenständer nicht gekürzt, sondern ist die halt mal zur rechten Seite umgekippt. Hätte er mal den Stolz runtergeschluckt, wäre einfach mit Damenstiefeln gefahren.
Ich meine, das siehst du ja von außen nicht.
Also gibt's ja auch von anderen Marken, ne? Gibt's auch von TCX, gibt's von Büse, also da steht, die heißen dann halt vielleicht auch nicht Lady und dann ist das Problem auch gegessen. Aber auch die Möglichkeit, finde ich, sollte man mal im Hinterkopf behalten, weil da habe ich halt den Vorteil, auch wenn ich gerade mehrere Motorräder besitzen will, habe ich halt ein paar Stiefel, dass ich auf jedes Motorrad anziehen kann und muss nicht jedes Motorrad modifizieren.
Ja.
Und kann auch leichter mal Probefahrten machen.
Mhm.
Also, ja. Also das sind aber, so finde ich, die Möglichkeiten, die man hat als kleiner Mensch, um einem etwas zu großen Motorrad etwas näher zu kommen. Mich gucken hier gerade zwei paar Augen an und ich komme mir doof vor.
Wieso denn? Das ist sehr elaboriert erklärt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich in der Zeit zurückversetzt, jedes Mal, wenn ich den Fry anschaue, weil sein Bildschirm sieht so ein bisschen aus wie bei den LAN-Partys früher. Einfach nur ein paar Augen, was über irgendeinen Gegenstand drüber guckt, ob das jetzt der Bildschirm früher war oder das Mikrofon.
Wer ist eigentlich dieser LAN und warum macht der ständig Party?
Ja, der hat ein gutes Leben.
Eigentlich ist er ja unser Kleiner in der Gruppe. Wir sagen das nur immer nicht so, um sein Ego nicht zu kränken. Aber er kann nicht mal über die Tischkante gucken.
Stimmt.
Ja, ich muss auch ständig gebückt laufen wegen ihm, damit er sich nicht gekränkt fühlt.
Ja.
Ja. Jetzt weißt du auch, warum ich erhöhte Stiefel trage.
Damit wir alle auf ein Level kommen. Auf Augenhöhe.
Richtig. Mhm.
Das ist alles nur Neid der Besitzlosen. Ja, da könnte ich jetzt auch nichts mehr drauf sagen.
Ach, nee, wir wollen halt nicht zu fies werden. Aber wollen wir mal mit unseren Vorschlägen anfangen? Also ich sag gleich von Anfang an, weil es ja hieß Enduro oder Reise-Enduro, habe ich einfach mehrere Vorschläge. Und bei Brian weiß ich, dass es genauso ist.
Ja, Fry, wie sieht's denn mit dir aus? Wie
viel hast du denn? Was?
Jo.
Ja, also,
Ja, die Fragestellung war ja so ein bisschen, will sie Enduro fahren, also in Parks, auf Strecken, wie auch immer, oder will sie halt reisen mit einem gewissen Offroad-Anteil? Ja. Und wie groß wird der Offroad-Anteil sein? Also, sind's mal ein paar Schotterwege oder will sie halt ernsthaft ins Gemüse?
Das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Ich fange damit mal mit der Geschichte an, die ist vielleicht so ein bisschen weniger, also die mehr fürs Reisen ist. Mhm. Ein bisschen weniger Offroad, das kommt ein bisschen darauf an, was man da für Dinger drauf dreht. Für Decks, wie sagt man? Reifen, meine Herren.
Neues.
Und zwar ist das die CB 500, die Sabrina fährt.
Was, die F?
Ja.
Nein. Okay, also, dann.
Nein!
Stopp! Ich schreit nämlich mit ein. Ich habe nämlich auch eine CB 500, aber ich habe die CB 500X.
Ja, die habe ich
jetzt.
Ja, Brian, bitte.
Ja, wie man vielleicht aus Folge 1 schon kennt, Sabrina und ich, wir sind uns sehr einig und wir sind nach wie vor Honda Markenbotschafter. Natürlich habe ich auch die Honda CB500X als mehr straßenorientierten Tourer, der Offroad-Anteil mitnehmen kann. Wie man an unseren drei Meinungen sieht, ist natürlich die CB500 Kassenschlager. Das ist ein vernünftiges Motorrad, ist ein kleiner Zweizylinder, der macht und tut, was er soll und ist wartungsarm. Also mit der Maschine machst du nichts falsch. Und sie ist nach wie vor noch relativ neu. Also mit viel Glück kriegt man vielleicht sogar noch eine gebrauchte Händlermaschine mit Restgarantie oder sowas.
Ja, die gibt's ja auch tatsächlich immer noch.
Nicht für 5.000 neu,
aber... Nicht in dem Budget, ja. Aber einen Tipp, den ich jedem geben kann, der vielleicht mal nach neuen Honda sucht, geht einfach mal im Winter, Spätherbst, früher Winter, zu einem Händler und fragt, was er machen kann. Weil ich habe damals zum Beispiel auf meine, als ich die neu gekauft habe, 20% bekommen, weil es Winter war. Und 20% bei einem Motorrad, ich habe tatsächlich nur knapp über 5.000 Euro für ein neues Motorrad gezahlt.
Das ist natürlich auch nicht schlecht.
War die F-Variante, war nicht die X, die ist ein Ticken teurer und mittlerweile haben sich die Preise ja eh etwas erhöht. Aber ist natürlich ein Deal, wo man sagt, dann spare ich vielleicht nochmal den Tausender, warte bis zum nächsten Winter und kaufe mir halt vielleicht ein neues Motorrad.
Ja.
Also ist auf jeden Fall eine Option. Ich kann zur Haltbarkeit dieses Motorrads einfach sagen, meine hat jetzt knappe 70.000 gelaufen. Der Motor ist ja der gleiche, egal ob F oder X. Und bei der Ventilspielkontrolle war die nicht irgendwo im Sollbereich, sondern exakt auf Soll, jedes Ventil. Und ich habe die auf Autobahnen gequält. Also kleiner Motor, ja, 471 Kubik, 48 PS, aber der hält.
Hast du noch was hinzuzufügen, Fry?
Nö, also sollte ich jetzt nicht. Ich hatte die X auch überlegt, aber ich denke mir mal, das Auge fährt mit und diese Scheibe da vorne, ne, ist einmal eine Vollkatastrophe.
Ja, aber die meisten wollen halt zum Reisen eben diesen Komfort von ein bisschen mehr Windschutz, ein bisschen mehr Verkleidung.
Ja gut, aber wenn die Leute mich halt fragen, dann kriegen sie halt eine Meinung von mir, ne? Und das ist halt meine Meinung. So.
Logisch.
Ich finde, das halt sieht hässlich aus. Und dann muss, also habe ich mir auch überlegt, das ist natürlich auch berechtigter Einwand, wie viel ist jetzt denn der Offroad-Anteil? Und was ich mit Sabrina schon durch Schweden gehalten bin, über Schotterwege und alles, das ging halt auch super.
Du, meine 7500F war so. auf dem TED in Wales, die ist da stecken geblieben, klar, aber sie war drauf.
Eben, ich meine, hätte sie da irgendwie andere Reifen drauf genommen, die weniger für Straßen ein bisschen mehr auf, wäre das auch kein Problem gewesen, also von daher. So, und da muss man halt auch nicht viel, also da musst du auch nichts tiefer legen und so, ne? Weil ich habe zum Beispiel bei der X gesehen, die hat auch schon ein bisschen, die hat die Sitzhöhe ein bisschen höher und deswegen war ich ein bisschen so.
Also bei der F muss man halt, also man muss zu mir vielleicht einfach sagen, ich bin 1,63, habe für meine Größe aber relativ kurze Beine. Ich kenne Mädels unter 1,60, die haben längere Beine als ich. Die F musste ich gar nicht tiefer legen. Die fahre ich auch ohne erhöhte Stiefel einfach so und ich komme nahezu mit dem kompletten Fuß auf den Boden, mit beiden. Wenn sie vollgetankt ist, komme ich komplett runter. Wenn sie nicht ganz vollgetankt ist, fehlt halt vielleicht so ein Zentimeter an der Ferse, was man aber nicht merkt, weil dieses Motorrad halt 189 Kilo vollgetankt wiegt.
Ja.
Und das ist ein Argument in der heutigen Zeit. Sie hat ABS, was ja auch so ein bisschen der Wunsch dahinter noch mit war. Und ja, bei den Modelljahren würde ich ein bisschen aufpassen und auch wirklich aufs Baujahr achten in der Fahrgestellnummer, weil sich 2019, also von 2018 auf 2019 einiges verändert hat. Bei diesem Motorrad, bei der X wie auch der F. Und zwar hat sich einmal die Kupplung verändert. Ab 2019 hat sie eine Anti-Hopping-Kupplung, was einfach dazu führt, dass sie, also ich ziehe die mit ein bis zwei Fingern. Die ist ultra leichtgängig, gerade für Fahranfänger hat man eben, wenn man die Kupplung mal schnalzen lässt oder noch nicht so viel Gefühl hat, hat man nicht so dieses Hinterradstampfen, sondern es lässt halt dann ein bisschen leichter trotzdem die Kupplung kommen. Ist was rein Mechanisches, ist nichts Elektrisches oder Elektronisches, was ich natürlich wieder toll finde. Und was sich auch verändert hat, nur bei der X, ab 2019 hatte die nicht mehr 17 Zoll Vorder- und Hinterrad, sondern vorne 19, hinten 17. Macht die Sitzhöhe einen Ticken höher, macht sie am Ticken Offroad-lastiger. Das ist so eine Überlegung, die man im Hinterkopf behalten kann, was man dann möchte.
Und mit was man sich am wohlsten fühlt. Also ich sag mal, die ganze Geschichte mit dem Offroad, also ich sag mal, gerade wir Deutschen, wir neigen ja immer dazu, Sachen zu 150% zu tun anstelle von 100%. Also gerade hier in Schweden, jeder Offroad-Camper, der an mir vorbeifährt, wo du halt siehst die groben Decken da drauf, wo du denkst, wo will der denn hin? Das sind immer Deutsche. Und bei Motorrädern sieht es genauso aus. Also wenn ich mir überlege, mit was die in Afrika durch die Wüste fahren, die Einheimischen, mit irgendwelchen CG 125 oder sowas mit abgefahrenen Reifen.
Absolut.
Und unser Eins fährt da mit irgendeiner fucking GS durch die Gegend. Also ich sag mal, wenn man will, kann man eigentlich alles machen. Man muss sich halt nur wohl auf der Maschine fühlen und dann geht es halt auch mit einer CB 500F anstelle einer X oder
Absolut. Mit
was auch immer du halt zur Hand hast.
Also nicht umsonst, ne, irgendwie musste ich ja erstmal diese 70.000 Kilometer auf die Karre fahren. Die hat mittlerweile 17 oder 18 Länder gesehen. Also, ich fühle mich wohl drauf und deswegen fahre ich sie viel. Und das ist, glaube ich, mehr wert, als sich ein sehr zweckgebundenes Motorrad zu suchen, das man dann aber nicht oft fährt, weil man irgendwo sich nicht hundertprozentig wohl drauf fühlt, weil vielleicht doch zu groß oder zu klobig oder wie auch immer. Und gerade als Fahranfänger finde ich einfach, sehr, sehr viel fahren ist wichtiger als alles andere.
So genau.
Zu meiner Meinung. Ja.
Erfahrung sammeln. Erstmal Kilometer schrubben.
Absolut.
Und im Gelände keine Angst vor Umfallen gehört dazu.
Richtig. Ich kann mich übrigens noch daran erinnern, beim Skok letztes Jahr, wo wir ja alle drei waren, also ich ja nur als lustiger Zuschauer und Camphüterin, ihr beide als aktive Teilnehmer, da war auch jemand mit einer CB500X dabei, ein Teilnehmer.
Genau, da war auch einer mit einer SV650 mit dabei, mit 17 Zoll Reifen und Offroad-Bereifung. Ja. Wenn man will, geht das alles. Man Absolut. Muss halt einfach nur den Arsch in der Hose haben und sich sagen, okay, ich brauche nicht 100% perfekte Ausstattung. Ich mache das, was ich habe, einfach möglich. Und
Absolut.
Dann
geht und
das.
Der mit der CB500X, der hat es ja auch in den Baum genagelt, ist aber damit noch heimgefahren. Also, ne? Sie ist nicht sofort auseinandergefallen.
Ja. Qualität Honda.
Ja, also sie hat halt auch einen krass niedrigen Verbrauch. Das muss ich auch dazu sagen. Also ich bin meine F tatsächlich schon mal 650 Kilometer mit einer Tankfüllung gefahren. Das ist ein 17,1 Liter Tank. Also man kann die auch mit unter 3 Liter auf 100 Kilometer fahren. Dann ist halt keine Autobahn dabei, kein Gepäck. Dann ist es so Landstraße, Langeiern. Schon jetzt nicht ganz langsam, aber jetzt auch nicht heizen. Aber ey, es geht halt ohne Probleme. Und das finde ich schon ziemlich geil.
Das sind die Vorteile, wenn man klein ist. Man hat wenig Windwiderstand und wenig Gewicht.
Ja.
Ja. Mhm. So.
Ja, das, genau, ach ja, vielleicht noch so zum Budget. Ich habe mich so ein bisschen umgeguckt. Mit ein bisschen Verhandlungsgeschick bekommt man tatsächlich auch eine ab 2019 für 5.000 Euro. Ansonsten hat eine bis 2018, die aber auch nicht scheiße sind. Aber bei Brian geht gerade die Disco ab.
Ja, Techno.
Was ist denn da los?
Ich habe keine Ahnung. Es ist wieder nur der Bildschirm. Also ich habe leider keine Disco, aber mein Bildschirm hat Disco.
Ah.
Geil. Vielleicht muss ich im Hintergrund.
Was habt ihr denn so für more Offroad Rider? Für mehr also Offroad-Geschichten am Start?
Also ich habe noch zwei Fahrzeuge tatsächlich in der Hinterhand. Mhm. Eins mit mehr so Fokus Enduro, eins mit mehr Fokus so 50-50. Mhm.
Ja, dann hau mal raus.
Soll ich schon wieder weiterreden? Ja, ich rede zu viel in dieser Folge.
Das ist vollkommen okay. Es ist für kleine Menschen, also müssen die kleinen Menschen auch mal zu Wort kommen.
So.
Ich würde sagen, dann nähern wir uns dem Offroad etwas mehr an, aber noch nicht komplett. Bleiben mal bei diesem grob 50-50-Fokus. Und zwar habe ich da auch ein Motorrad, das ich tatsächlich mal besessen habe.
Ich weiß sogar, was du hast.
Warum wohl?
Warum?
Ich sag's gleich voraus, ABS wird man hier nicht bekommen. Wenn man aber wirklich mehr Offroad fahren will und weniger reisen will, ist das meiner Meinung nach auch gar nicht so wichtig. Und deswegen habe ich hier, weil klein und leicht und irgendwie auch einfach witzig, die Honda NX 250 Dominator.
Ja, ja. Habe ich bei mir nämlich auch auf der Liste, weil ich dieses Gespräch schon einmal über Umwege mit Sabrina geführt habe, dass ich bei der schwedischen Variante von eBay eine NX 250 Dominator gefunden hatte und die ziemlich geil fand und ziemlich attraktiv vom Preis und dann Sabrina erstmal ein Veto eingeworfen hat und gesagt hat, du, die ist ganz schön klein.
Ja, also ich weiß noch, als ich die gekauft habe, war damals ein Kumpel dabei, der ist hier auch Probe gefahren und ich hatte nur Flipflops an. Und ich saß mit Flipflops auf dieser Karre und kam mit beiden Füßen auf den Boden und dachte, einfach nein, für dich nicht geeignet, es tut mir leid.
Keine kleinen Mopeds für den großen Brian.
Also, nee. Darfst du gerne, aber die trägst du halt wie ein Stringtanker.
Ja.
Vielleicht was für meinen wählerischen Arsch.
Ja.
Der wird sie gar nicht spüren, außer in sich.
Ja. Arsch fürs Moped.
Ja, stoppt jeden Furz.
Ja.
Definitiv. Besser für alle hinter dir Fahrenden.
Ja, Fry, hast du denn was?
Ja, ich habe auch was. Und zwar ist das noch, also die ist ein bisschen größer, ein bisschen schwerer, aber ne, man muss ja auch nicht immer das sagen, was die anderen Leute sagen. Ja, ABS ist natürlich immer so ein Problem mit Offroad und so, schaltet man eh ab, ist alles Mist. Und deswegen hätte ich noch die Honda SLR 650 im Angebot. Da weiß ich nämlich auf jeden Fall auch, dass Sabrina die mal hatte und damit ganz happy war. Die hat sie jetzt auch nicht mehr, aus Gründen, die jetzt hier nicht weiter wichtig sind. Aber ihre Größe war auf jeden Fall kein Grund dafür, dass sie die nicht mehr hat.
Nö, die Größe war tatsächlich nicht das Thema. Für mich war ja damals einfach das Thema, dass ich ja eigentlich nach Marokko fahren wollte für dieses Europe-Africa-Rodeo, ja. Das dann auch aus ähnlichen Gründen wie der Grund, warum ich die SLR 650 nicht mehr habe, nicht stattgefunden hat. Und dafür wollte ich einfach was noch Kleineres, ja, und noch Leichteres, weil
du legst dich hin, Augen, du hast Gepäck damit, du musst das wieder aufrichten, so,
ne? Genau, und das sind halt einfach 30 oder 40 Kilo Unterschied natürlich, ja, ein Argument. Und was für mich auch ein Argument war, war zum einen, ähnlich wie bei deiner 650er Dominator, das Wartungsintervall.
Alle 3000 Kilometer halt, Ölwechsel.
Wir wären dort aber halt irgendwie 5 oder 6000 Kilometer gefahren.
Ja.
Plus Anreise, wobei wir das auf dem Hänger gemacht hätten. Und tatsächlich hat nämlich die NX 250 im Vergleich zur SLR 250 und zur NX 650 ist die wassergekühlt und nicht luftgekühlt. Was natürlich gerade, wenn man eben nach Marokko oder sowas fahren will, ein Argument ist.
Aber das hat den NX50-Motor null gejuckt, als sie in Tunesien war. Wahrscheinlich hat das Öl da drin gekocht, aber der lief wie eine Eins.
Ja, deine Radlager fanden es besonders toll. Das ist übrigens der Grund, warum diese Folgen etwas später kommen als geplant.
Das lag daran, weil das Radlager, also das Problem, genau, wir wollten eigentlich letzte Woche, ich kann es kurz erzählen. Wir wollten letzte Woche aufnehmen und dann war ich jetzt am Wochenende nochmal mit Brian und einem anderen Kumpel von uns Offroad fahren ein bisschen. Ging alles super, alles cool, super. Montagabend nach Hause gefahren und ich merkte schon so, irgendwas komisch, die ruckelt irgendwie so, das ist ja merkwürdig. So, das wurde auch immer, das wurde auch nicht so richtig besser. Und da bin ich noch nach Hause gefahren und dann bin ich über Land, weil ich dachte, okay, der fährst du schon langsam und guckst du mal, da machst du nicht so viel kaputt. Muss eben nach Hause kommen. Ja, und irgendwann habe ich halt so Geräusche gehört. Und ich dachte erst, ah, scheiße, die Bremse hängt fest. Dann habe ich dann mit so einem Schraubendreher versucht, die Bremse ein bisschen, also die Bremsbacken ein bisschen lose zu machen. Das war's nicht. Ende vom Lied war, das Radlager für auf der Seite, wo die Bremse sitzt, hinten, wurde von vornherein schon hakelig eingebaut, ich sag das mal so. Und also ich fahre ja echt viel, das ist ja so mein Allwetter-Moped. Hat sich einfach das Radlager im Prinzip aufgelöst. Also, da besteht ja aus einem Innenteil, einem inneren Ring, dann kommen die Kugeln, dann der äußere Ring. Der äußere Ring ist in der Mitte durchgerissen. Die Kugeln, die kannst du hinstellen wie so ein gedätschtes Ei und die rollen auch nicht mehr. Und der innere Ring, der ging noch. Aber auch dieser Käfig im Prinzip, wo diese Kugeln so drin sind, den hat's auch völlig verbogen. Witzigerweise, das Radlager auf der anderen Seite ging noch. Also da war irgendwas beim Einbau fishy. Ich habe jetzt natürlich alle getauscht, auch vorne alle getauscht. Also mein Nachbar hat mir dabei geholfen. Aber ja, das war schon echt ein bisschen witzig, dass es auf der einen Seite ging das echt super und auf der anderen Seite null.
Du bist aber auch übervorsichtig, verbaust einfach überall neu.
Ja, ich fahre halt, ich traue mich ja nicht so richtig mit der Bremse, zum Beispiel mit der Bremse, Hinterradbremse nicht zu fahren, die gar nicht mehr geht. Oder mit Reifen, die schon hart wie Wackersteine sind, noch irgendwie durch die Gegend zu fahren, denken, ach, die müssen nur warm gefahren werden, das geht noch. Und schon legt man sich in so einer Haarnadelkurve auf die Fresse damit, weil man einfach, ne? Witzigerweise, jetzt kommt hier die Ironie ins Spiel, auf dem Weg zum Reifenwechsel.
Dann steht man halt auf und fährt weiter und hat eine qualitativ hochwertige Kawasaki ER5, wo es egal ist, ob alles schief und krumm ist und man einfach alles gerade biegt auf der Autobahn.
Ja, so, ne? Ja.
Und sie läuft immer noch.
Und sie läuft noch, ja. Genau, und von daher ja, war das ein bisschen Panne. Aber jetzt habe ich eine neue Radlage drin, alles schicki. Ja, genau.
Genau, also vielleicht zu NX250. Reichweite ist halt nicht riesig, weil der Tank ist halt schon niedlich und ich habe auf meiner Suche keine fertigen Möglichkeiten irgendwie von Acerbis oder ähnlichem gefunden, was man einfach so drauf spaxen kann. Da ist die Suche dann halt ein bisschen aufwendig oder muss halt selber ein bisschen basteln. Sollte aber eigentlich kein großer Akt sein. Oder man nimmt halt einen Kanister mit oder je nachdem, wo man unterwegs ist. Also ich sag mal, wenn man jetzt nur in Mitteleuropa unterwegs ist, ist das Tankstellennetz ausreichend ausgebaut.
Nimmst du so eine Reserveflasche, 1,5 Liter, 2 Liter mit, falls du irgendwie mal liegen bleibst, dann ist gut.
Eben.
Von Acerbis gibt es auch nur den Tank aber jetzt bei den Dominatoren gibt es den für die NX650 und nicht für die 250.
Ja. Bekannt ist nämlich, Acerbis baut nur diesen einen Tank, nichts anderes.
Das keine Handprotektoren,
keine anderen Tanks, nur den Tank für die NX650.
Weil es einfach das beste Motorrad auf diesem Planeten ist und es braucht es nur dafür einen extra großen Tank. Alles andere läuft super, aber der Tank ist einfach ein bisschen lütt. Und deswegen gibt es da, es gibt auch nur Handguards für die NX650 von Acerbis. Für nichts anderes.
Ja. Preise habe ich jetzt mal so geguckt, kriegt man so zwischen 1200 und 2900 Euro. Ja. Ist natürlich locker im Budget. Habt ihr zur NX sonst noch was zu sagen?
Ich hatte jetzt bei der SLR noch mal ein bisschen geguckt. Ich meine mich, dass Sabrina nicht ganz so richtig darunter kam. Aber ich habe mir gedacht, okay, das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wie willst du Offroad fahren? Willst du reisen und richtig Offroad fahren? Oder willst du nur Offroad fahren? So nach dem Motto, ich schieb das jetzt irgendwo in Hänger rein oder in Transporter und fahr jetzt irgendwo hin und baller damit über den Acker, Hühnermörderrennen oder irgendwie so ein Kram. Und deswegen hatte ich mir überlegt, okay, wenn du jetzt zum Beispiel da ein bisschen was hast, was ein bisschen einen größeren Tank hat und was vielleicht auch ein bisschen stabiler wirkt und du dir so eine SL650 holst.
Hat die SLR aber auch nicht wirklich.
Ja.
Also Tankgröße ist da nicht das Argument. Ein Argument ist tatsächlich, dass man bei der SLR aufgrund der Raddimensionen ein bisschen mehr Auswahl am Reifen hat.
Wo war ich jetzt gerade? Ach ja, ich war nämlich noch nicht fertig. Das war im Prinzip nur ein Komma. Und kein Punkt. Aber ich habe gedacht, dann kannst du im Prinzip ein bisschen noch mit der Tieferlegung was machen. Wenn dir das irgendwie zu groß, wie auch immer ist. So, ich meine, das geht bei der NX250 auch, wenn du mega kurze Beine hast oder so. Aber wenn du vielleicht auch ein bisschen mehr was suchst, wo du das Gefühl hast, okay, da kann ich ein bisschen mehr mit Gepäck beladen, das hält ein bisschen mehr aus, dann wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und weil die relativ günstig ist, kann man da halt auch noch relativ viel Zubehör ran spaxen.
Absolut.
Mit Tieferlegung, andere Sitzbank und dann ist es im Prinzip immer noch in diesem Budget mit drin und man geht nicht außerhalb des Budgets.
So, nachdem wir jetzt hier so ein paar technische Problemchen hatten, wollten meine Files einfach nicht hochladen parallel. Sind wir jetzt wieder da und machen, glaube ich, direkt weiter mit, was würden wir denn empfehlen, wenn die Gutste denn wirklich Enduro fahren will, sprich auf einer Strecke, in Parks, wie auch immer und gar nicht so damit reisen möchte. Was habt ihr denn da so?
Ja, fang doch mal an.
Hey, jetzt fang nicht schon wieder ich an.
Dann fang ich jetzt mal an. Naja, genau. Ich habe nur die ganze Folge angefangen. Genau, also ich habe einen relativ unkonventionellen Vorschlag, eine Maschine, die nicht häufig auf den Straßen zu sehen ist, wo ich aber der Meinung bin, dass es tatsächlich eine ganz gute Alternative wäre. Und zwar wäre das die AJP in der PR3, 4 oder 5 Variante. Das ist jeweils eine 240er und 3, 4 und 5 beschreibt einfach nur die verschiedenen Baujahre, mehr oder weniger die Modellvarianten. Ist ein absolut leichtes Motorrad, ist wirklich, hat Straßenzulassung, ist aber schon eher so in diese Richtung fast Vollcross. Also ist ein geiles Teil. Trotzdem nicht so kräftig wie jetzt zum Beispiel eine KTM Freeride, dass es dir die Arme lang macht. Und das Gewicht ist hier vor allen Dingen ausschlaggebend, dass die halt sehr, sehr leicht ist. Und das ist ein Thema, mit dem ich mich auch mit meiner Freundin drüber unterhalten habe, die auch ein bisschen schwach in den Armen ist und gerade Motorradführerschein macht. Und ihre Aussage war dann nämlich auch das Erfolgserlebnis, das man selber hat, wenn man seine eigene Maschine hochheben kann, wenn man umgefallen ist oder die Maschine umgefallen ist, ist unbezahlbar. Und deswegen denke ich, dass das ein ganz guter Tipp wäre. Die hat ein bisschen höhere Sitzhöhe. Ich habe übrigens auch die Sitzhöhen der verschiedenen Maschinen mir mit aufgeschrieben. So mal im Vergleich, die CB500X hat 810 mm, die NX250 hat 820 mm und die AJP liegt bei 838. Und laut Foren und anderen Menschen, die nach der gleichen Problematik im Internet gesucht haben, soll diese Maschine trotzdem noch für 1,60 plus Kandidaten handelbar sein. Gerade auch durch das Gewicht kann man das gut kompensieren, wenn man selbst nur mit einem Bein auf den Boden kommt.
Ja, und da sind wir auch wieder bei dem Thema, was ich vorhin gesagt habe, mit dieser Schrittbogenlänge. Die CB500X ist zwar theoretisch niedriger als die NX250, man kommt aber schlechter runter, weil einfach die Sitzbank breiter ist. Genau. Da sind wir genau bei dem Thema. Und die AJP, gehe ich mal von aus, wenn du sagst, sie geht eher so Richtung Vollcross. Ich saß persönlich noch nicht drauf, ich kenne sie nur vom Sehen. Hat die ja wahrscheinlich auch nur so diese Mini-Sitzbank, diese ganz schmale.
Genau, die schmale Sportsitzbank. Und dadurch gehe ich mal von aus, dass man weitaus leichter auf den Boden kommt und das Ganze dann im Prinzip vernünftig handeln kann.
Durfte die mal probeflammen, die SPR. Und die, ja, also ich meine, man sinkt ja erstmal einen halben Meter ein, wenn man drauf sitzt. Aber es geht schon ganz gut. Also ich hatte da
muss man aber auch sagen, da kommt dann auch drauf an, ob 60 Kilo oder
genau, also klar,
mehr drauf sitzt.
Ja, natürlich. Aber auch die Federung für die Vollcross, das ist ja auch immer ein bisschen weicher oder ein bisschen, also dass man da ein bisschen mehr einsackt. Ist das jetzt viel mehr? Man weiß nicht so richtig. Egal, auf jeden Fall.
Yeah. Ganz kurz noch dazwischen, weil ich ja sage, mit dem geringen Gewicht, ich habe natürlich völlig vergessen auch zu sagen, was die wiegt. Die wiegt sage und schreibe 108 Kilo vollgetankt.
Das ist halt echt brutal.
Das ist brutal wenig. Also ich sag mal, da reden wir so im Bereich von 125ern normalerweise. Das ist sehr, sehr leicht.
NX250 zum Beispiel, um jetzt nochmal ganz kurz da den Bogen zu schlagen, liegt halt nur knapp über 130. Also auch das ist echt top für ein straßenzugelassenes Motorrad.
Ja.
Hast du noch was dazu zu erzählen zu deiner AJP?
Nicht sehr viel, da Informationen für die AJP schwer zu bekommen sind. Also ich habe versucht herauszufinden, ob es irgendwelche Kinderkrankheiten gibt oder worauf man beim Gebrauchkauf achten sollte. Aber großartig zu finden war nichts. Deswegen von meiner Seite der generelle Tipp, Motorräder, die viel Offroad fahren oder die viel Offroad genutzt werden, wozu die AJP mit Sicherheit genutzt wird, sollte man natürlich auf die üblichen Verdächtigen achten. Einfach gucken, klingelt der Motor stark, weil vielleicht irgendjemand ein begnadeter Wheelie-Fahrer war und das Ding immer nur auf dem Hinterrad bewegt hat, also zu wenig Öl dann im Prinzip im Zylinder. Ansonsten Radlager immer ein ganz großes Thema. Fry.
Wie wir ja wissen jetzt.
Was soll ich sagen, ne?
Wer kann, der kann, ne?
Ja, genau. Und ansonsten ist es eher die Optik, die dann halt oft in Mitleidenschaft gerät. Kratzer, Lack ausgeblichen, etc. pp. Aber das sind Plastikteile, die kann man austauschen. Das ist alles, ich sag mal, wenn man wirklich was sucht für harten Offroad-Bereich, dann ist es, glaube ich, auch völlig scheißegal, ob die Karre Kratzer hat oder nicht, weil sie wird noch mehr bekommen.
Und ich glaube, so rein psychisch ist es auch so ein Thema, wenn die schon Kratzer hat, reut es einen nicht so, wenn man sie selber reinlegt. Wenn man jetzt was brandneues hat, was noch glänzt und tut, der erste Fall ist, glaube ich, der, wo man noch dasteht, so, nein, oh mein schönes Motorrad, und irgendwann ist es einem halt einfach scheißegal.
Ja, und preistechnisch liegen die im Bereich 3.500 Euro, also weit unter dem Limit. Und
welche AJP wäre das jetzt?
Das ist die AJP, jetzt ist mein Handy natürlich ausgegangen hier.
Warte. PR 3, 4 und 5 hattest du gesagt.
Genau, PR 3, 4 oder 5. Ja. Und die alle drei liegen auch irgendwo in diesem Bereich 3.500 Euro, also die unterscheiden sich nicht viel im Preis. Von daher kann man sich wahrscheinlich auch selber aussuchen, welche einem wahrscheinlich optisch auch am besten gefällt. Die unterscheiden sich designtechnisch ein ganz kleines bisschen voneinander. Aber grundsätzlich, was man so liest, sollen die alle drei ziemlich top sein, sollen das machen, was sie tun. Ich sag mal, für große Menschen wie mich wären sie ungeeignet, aber der Tipp für kleine Leute.
Also ich glaube, bei IOP, ich habe bisher auch nur Positives drüber gehört. Ich glaube, das Einzige, was man erwähnen sollte, wenn man Wert auf Händler in der Nähe legt, dann wird es bei IOP halt, also dann muss man Glück haben, dass man vielleicht in der Nähe eines Händlers lebt, aber das Händlernetz ist halt jetzt nicht so ausgeprägt wie bei den großen Marken.
Genau, aber online sind die, glaube ich, sehr gut vertreten, was Ersatzteile und Service angeht. Man muss halt ein bisschen schrauben können.
Bei einer Karre, die man halt eh nur durch Parks prügelt, ist halt mit Garantie sowieso schnell gegessen und dann kommt es auch nicht mehr drauf an, dass man den Stempel im Scheckheft hat.
Genau das.
Ja, Fry, was hast du denn?
Ja, ich hätte auf jeden Fall auch so eine IJP genommen. Und zwar auch so eine kleine, also die gibt es aus 125er und 240er und so. Das kommt halt immer ein bisschen drauf an, ja, wie weit man halt Offroad fahren will. Ne? Das wurde ja vorhin schon gesagt. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Leute von IJP Nordic auch auf den ganzen ihre IJPs durch so Hardcore-Enduro-Ding auf Gotland und so weiter prügeln. Und da regelmäßig mit Werbung machen, dass sie da irgendwie wieder mitgefahren sind. Und also die benutzen das auf jeden Fall ordentlich, würde ich sagen. Was halt auch so ein bisschen für die Qualität spricht, behaupte ich jetzt einfach mal so ein bisschen.
Absolut. Würde ich auch überhaupt nicht einschränken wollen.
Ich würde auf jeden Fall eine gebrauchte holen.
Mhm.
Weil erstmal, also ich meine, Kratzer machst du eh rein, machen wir uns nichts vor. Und die Gebrauchten sind halt oftmals noch günstiger. Aber wenn du sozusagen die Qualität des Motors und von der ganzen Hardware halt stimmt, dann brauche ich halt auch keine neue. Das ist halt auch Quatsch. Vor allen Dingen, wenn ich erstmal so ein bisschen Fahranfängerin bin oder erstmal gucken möchte, ist das was für mich, ist das nichts für mich und so, dann holst du dir irgendwie so eine günstige. Ich glaube, neu kostet die SPR 125 irgendwie 5.000 irgendwas Euro, die 240er kostet 6.000 Euro. Und dann guckst du, dass du eine Gebrauchte kriegst und fertig.
Ja, auf jeden Fall.
Und die lassen sich richtig gut fahren, die drücken ordentlich. Und ja, ist einfach ein geiles Moped. Ich will mir eigentlich, glaube ich, auch immer noch mal eine holen. Aber irgendwie sind dann immer andere Kosten dazugekommen, dass ich das nicht so richtig hingekriegt habe.
Kaputte Radlager und sowas.
Und Haus und so ein Krams, ne? Und dann musste dann auch was gemacht werden und so. Das ist natürlich auch mal so ein bisschen eine hakelige Sache.
Naja, Plan für dieses Jahr Skog, fährst mit der Dominator hin und fährst mit der IJP nach Hause.
Fällt die News von IJP Nordic bestimmt nicht auf.
Nee, ich stell die einfach hin, fertig ist. Also ich meine, ne, das
dein,
passt
dein
schon.
Deine Frankenstein-Dominator.
Ja, ey, das ist nichts gegen Brians Frankenstein-Erna.
Och, so, ja, vielleicht kriegst du dem nächsten Seitenwagen.
Und die Handguns von der Dominator NX650.
Ja.
Die sind halt auch noch da. Und die Blinker von der Dominator NX650.
Ja, und die der Lenker ist auch schon drauf.
Ja, der Lenker ist nämlich auch schon drauf.
Und das Windschild will da auch noch irgendwo hin.
Ah ja, das Windschild. Ich muss aber gucken, ob ich das große hässliche Blaue nochmal finde. Das kannst du dir auch nochmal irgendwie randübeln. Aber ja, IJP, echt cooler Vertreter. Richtig geil. Die machen halt nur so Offroad-Kram. Ne? Also wer da jetzt irgendwie... Also die, okay, die haben auch Supermoto. Aber, weiß ich, bockt mich jetzt persönlich nicht für die im Ausland.
Wir sind eher im sportlicheren Bereich, genau. Was schon eher geländegängiger eben. Ist.
Und halt schon, sportlich ist halt schon eher so Dreck.
Ja.
Hm. So, die haben auch so eine, wenn du, ich vergesse es immer, wie das heißt, wenn du, mit diesen Roadbooks, da haben sie auch diese PR7 im Angebot für
Rally
Adventure
nennt
Rides.
Sich das.
Bitte?
Rally nennt sich das.
Ja, Rally, ich Naja, man kann ja auch so einfach Rallye fahren, oder?
Muss
man
so mit
Roadsbook machen?
Ich glaube, Chris sitzt gerade in Hannover und hat so dieses Gefühl, als hätte gerade jemand so eine Voodoo-Puppe irgendwie in den Kopf gestochen. Und so, ist gerade was ganz Schlimmes passiert.
Ja, also, das ist einfach nichts für mich, deswegen merke ich mir sowas nicht, auch wenn ich mir sonst auch diversen Schrott merke. Aber jeder soll fahren, was er möchte. Und wenn Rallye deren Ding ist, dann soll die Leute Rallye fahren, bis ihr Arzt kommt. Auf jeden Fall haben sie dafür auch was. Also cooler Hersteller für alles, was so Motorradfahren im Dreck angeht. Ja. Ja. Händler ist ein Problem. Wir haben einen Händler in Stockholm, das ist ganz cool. Die sind auch ganz locker drauf. Ja, aber da findet sich auf jeden Fall immer irgendwie was.
Ja, also ich kann eigentlich Chris als Überleitung zu der Marke nutzen, die ich ausgewählt habe. Weil Chris fährt ja Rallye auf einer Beta. Ich habe auch eine Beta gewählt, allerdings keine Rallye-Variante, sondern ne, kleiner Mensch und so. Und wenn man, so wie ich, vielleicht auch so einen kleinen Trial-Background hat, ist Beta eine Marke, die man definitiv kennt. Und von Beta gibt's die Alp-Serie. Also Alp wie die Alpen ohne das EN hinten dran. Da gibt's die Beta Alp 200, es gibt die Beta Alp 4.0, das ist dann der 350er Motor. Das war dieser Suzuki DR 350 Motor, der da verbaut wurde. Die Alp 4.0, definitiv auch für kleinere Menschen geeignet, aber schon einen Ticken höher. Aber ich würde jetzt gerade, wenn man als kleiner Mensch, als Fahranfänger in einem Park anfangen will, Offroad zu fahren und auch härter Offroad zu fahren, würde ich die Beta Alp 200 tatsächlich empfehlen, weil sie mehr als die 4.0 noch diese Trial-DNA hat. Die hat eine richtige Trial-Bereifung, die einfach mit dem richtigen Luftdruck wirklich überall hinklettert. Sie ist klein, sie ist leicht, sie ist ultraschmal, sie hat diese Geometrie einer Trial mit dem Vorteil, dass sie eine Sitzbank hat und einen E-Starter und Straßen zugelassen ist. Also das ist so, das war für mich eigentlich das Motorrad, von dem ich gesagt habe, wenn ich wirklich mehr Gelände fahren will, ohne zu reißen, dann Beta Alp 200, nichts anderes. Deswegen, ja, meine Empfehlung, aber zum Reisen, naja, also Gepäckmöglichkeiten, Reichweite und so weiter, ist schon sehr begrenzt. Also, wenn man leidensfähig ist, kann man es sicherlich machen, würde ich jetzt, glaube ich, eher nicht wollen.
Hier wäre es ja auf jeden Fall mal interessant, für was für ein Motorrad sich dann Marius Frau, Freundin, Lebensgefährtin?
Ja.
Wie auch immer, ich habe den Beziehungsstatus nicht mehr im Kopf, entscheidet.
Schwester. Definitiv. Und auch wenn es
auch wenn es eine Schwester ist, mir auch völlig egal.
Nein, aber es wär wirklich interessant, ja. Auch wenn es jetzt keins der von uns vorgeschlagenen Motorräder eben wird, wäre es für uns auch interessant, einfach was wurde genau es und vor allem auch welche Kategorie wurde es dann letztlich, weil da waren wir uns halt echt ein bisschen unschlüssig.
Ja. Und vor allen Dingen auch, warum hat sie sich denn für dieses Motorrad entschieden und nicht für eins von uns vorgeschlagenen, also jetzt nicht darum, dass jetzt unbedingt eins davon muss, die wir vorgestellt haben, darum geht's nicht, aber einfach so.
Es gibt jetzt keine andere, das hier ist verbindlich, also wer uns was schickt, ne, unsere Vorschläge sind verbindlich, nur so nebenbei.
Der kauft jetzt den Scheiß, den wir hier anbieten.
Richtig. Und wir kriegen Provision.
Also ja, selbstverständlich kriegen wir Provision. Ja, persönlich. da kommt wir der Chef beide, noch ja, und bereicht uns den Geldkoffer. Nee, aber auch so ein bisschen auch, warum man sich jetzt für was anderes entschieden hat, es kann ja auch nicht Preisgründe sein, weil man irgendwie noch ein fettes Gepäcksystem haben möchte oder weiß der Geier was für ein Kram.
Oder man hat sich einfach draufgesetzt und hat gesagt, geil, das ist mein Ding. Eben.
Genau, so, es kann halt auch sein. Und das schon, also wäre auf jeden Fall mal interessant, weil das war jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen größer, sag ich mal.
Also gilt es natürlich nicht nur für Marius Frau war es, glaube ich, sondern natürlich auch für alle, die uns irgendwelche Szenarien zuschicken. Was haltet ihr von unseren Vorschlägen grundsätzlich und was wurde es letztlich? Oder wenn ihr uns fiktive Szenarien geschickt hattet, einfach nur, was ihr davon haltet.
Ja, generell ein Feedback, das ihr natürlich gerne auch über unsere Instagram-Accounts schicken könnt, dass wir auch einfach mal, genau, damit wir dann auch einfach mal so ein Feedback bekommen, ist das Müll, was wir hier labern oder sind wir tatsächlich hilfreich? Ich erwarte natürlich nur hilfreich. Also
ich glaube beides, aber
ich sehe das einfach wie bei den Unix-Tools. Wenn das Unix-Tool nichts sagt, dann läuft alles super, genauso wie man es möchte. Und wenn ich kein Feedback kriege, denke ich alles, das ist alles super. Ja, da passiert nichts. Die Leute sind hellauf zufrieden, sie haben kein Feedback, man kann einfach nichts besser machen. Und so sehe ich das.
Klassisch fränkisch, nicht geschimpft ist schon genug gelobt. Ja. Ja, und ich will eine Wildcard mit reinschießen, die mehr Richtung Reise geht. Habe ich nicht ausgewählt, weil es weit unter Budget ist. Also wirklich weit drunter. Da hat sie dann noch, da kann sie die komplette Moskomodo-Palette kaufen, so viel Geld hat sie dann übrig. Und weil es kein ABS hat und was etwas Älteres ist, aber tatsächlich eine Transalp PD06. Meine ist tiefer gelegt, ja. Hätte ich aber nicht unbedingt gebraucht, muss ich auch ehrlich sagen. Ich wollte es so. Also wirklich ein geiles Motorrad. Man muss sich halt mit altem Motorrad einfach abfinden können, was einfach seine Eigenheiten hat. Darauf muss man sich einlassen wollen. Brian kuschelt hier nebenbei mit dem Hund und ja, blendet uns mit der Taschenlampe.
Und vor allen Dingen, habt ihr keine Stromrechnung bezahlt, oder wie?
Wir leben in der Dunkelheit.
Ja, ich denke das schon. Er zündet jetzt gleich Kerzen an und dann werden die Fackeln an die Wand gesteckt.
Nee, aber sorry, ich habe leider nur 4 Kamine, ich mache hier gleich Feuer.
Okay.
Nee, weil alles gut, aber das wäre halt einfach die Wildcard, die ich noch mit reinschicken wollte.
Da würde ich wahrscheinlich, glaube ich, auch empfehlen, einfach proaktiv, falls das noch nicht passiert ist, die CDIs zu tauschen.
Unbedingt. Wer nicht weiß, warum, Patreon werden und Schrauberzeit hören.
Ja. Oder man googelt einfach mal, alte Transalp, was war es, P06?
P06, ja.
CDI, und dann kann man ja mal gucken, was man da so für tolle Geschichten hat.
Ja. Also digitale CDIs nachrüsten.
Ja.
Ja, zur Wildcard. Ich hätte tatsächlich auch noch eine extra Maschine, die online sehr gut bewertet wurde für kleine Menschen, auch wenn sie relativ untypisch ist und ich sie gar nicht auf dem Schirm so hatte. Und zwar die BMW F700 GS. Die hat nämlich einen höhenverstellbaren Sitz. Sabrina schüttelt schon heftigst den Kopf, weil sie vollkommen dagegen ist. Aber ich schmeiße es trotzdem mal raus, weil jeder hat eigene Geschmäcker und jeder kann sich da auch selber informieren.
Aber Dana ist halt falsch.
Na, nicht unbedingt falsch.
Also, ich erkläre mein Kopfschütteln gleich noch.
Ja, also die F700 GS hat eine verstellbare Sitzhöhe von 820 auf 790 mm runter und wurde online in mehreren Foren empfohlen für auch 1,60 Menschen. Inwiefern das tatsächlich dann am Ende funktioniert, ob man dafür die Sitzbank umbauen muss, da hilft sowieso nur Probesitzen. Und ja, die F700 ist ein schwerer Brocken, das ist ein großes Motorrad, das ist tatsächlich etwas, wenn man mehr Erfahrung hat. In dem Fall natürlich war natürlich die Vorausgabe, dass das Ganze für eine Fahranfängerin sein soll. Aber für das später eventuell, wenn es vor allen Dingen darum geht, auch eventuell längere Reisen zu machen, dann wäre das eine Alternative, weil das natürlich ein relativ großes Motorrad ist. Es hat ABS, es hat weitaus mehr Komfort als die meisten unserer Vorschläge und es wäre halt einfach nur so ein Extra-Tipp. Die kostet auch ein bisschen mehr als die 5.000. Die ist knapp über 5.000 zu haben. Deswegen ist einfach nur so eine Randnotiz vielleicht für die Zukunft, wenn man mal die Chance hat, Probe zu sitzen. Einfach mal Probe sitzen und gucken, wie es sich anfühlt. Es gibt genügend Leute, die auf BMW stehen. BMW hat Qualität. Ich selber habe keine. Sagt jetzt viel über mich aus. Mein Arsch ist immer noch wählerisch.
Deswegen keine BMW, oder wie?
Genau, deswegen keine BMW. Ich fahre nur BMW-Autos.
Sein Arsch steht auf Briten.
Ja,
ja,
Triumph. Und auf Japaner, auf kleine Japaner.
Oh ja.
Ja.
Nein, aber also ich habe bei der F700 nicht mehr im Kopf geschüttelt, weil ich eine Abneigung gegen BMW-Motorräder habe. Überhaupt nicht. Das war aber nicht der Grund, warum ich mit dem Kopf geschüttelt habe. nee, sondern genau, was du selbst schon angesprochen hast, war für mich einfach das Gewicht ein großes Thema. Und weil ich und jetzt sage ich was ich echt ungerne sage, der Meinung bin, dass für kleine Menschen eine Boxer GS sinnvoller ist als eine rein Motor GS. Wenn man aber Richtung kleiner GS gehen will, aufgrund der niedrigeren Sitzhöhe, dann würde ich die F650 GS ab Baujahr 2000 empfehlen. Die gibt es nämlich auch mit ABS. Die hat aber nur einen Einzylinder, ist dadurch deutlich leichter. Ist auch ein bisschen schmaler, ist einfach ein bisschen zugänglicher, meiner Meinung nach. Und ja, die bin ich auch mal selbst gefahren.
Also für die, die es nicht wissen, die F650, das alte Modell, was Sabrina gerade beschrieben hat, ist ein Einzylinder. Und die F700 ist im Prinzip das neuere Modell mit einem Zweizylindermotor.
Aber
rein Zweizylinder.
Auch wichtiger Hinweis, die F650 GS Twin ist ein 800 Kubik Zweizylinder. Muss man nicht verstehen, ist aber so.
BMW ist eigen.
War dann in späteren Baujahren so, aber eben ab Baujahr 2000 war es eben dieser Rotax-Einzylinder, der einfach auch ewig hält mit Einspritzung und dann eben auch optional mit ABS und Griffheizung. Ab Werk kann man vielleicht ein bisschen drauf gucken. Und die kann man relativ günstig tiefer legen mit ABE. Und da kann man an der Sitzbank verdammt viel machen, was ich auch gemacht hatte. Also dann würde ich echt eher die 650er nehmen als die 700er. Meine persönliche Meinung.
Ja, gut. Hast du auch mal eine Meinung?
Ja, ich habe immer eine Meinung. Ich habe zu allem eine Meinung. Und die ist immer richtig.
Solange sie für dich alleine gilt, dann ja.
Nein. Die hast du zu akzeptieren.
Da waren wir wieder bei auf Augenhöhe.
Deswegen habe ich meine Stiefel. Damit bringe ich dich auf meine Augenhöhe. Wobei, dafür sind die Harley High Heels vielleicht besser.
Ja. Wahrscheinlich. Bisschen spitzer vorne.
Oder so richtige Stilettos, so mit Pfennig absetzen, mit so Metallbesatz.
Habe ich tatsächlich gesehen. Ja. Harley Stilettos fürs Motorrad mit so einem Stahl-Stiletto da hinten dran. Sieht fancy aus.
Und tut mit Sicherheit weh.
Da kannst du einfach deine Meinung mit vertreten.
Genau.
Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes vertreten. also ich glaube aber, jetzt sind wir mit unseren Vorschlägen für dieses Szenario durch, oder? Für Marius und seine Frau.
Ja. Freundin. Ich.
Was, Freundin, Frau? Schwester? Schwester. Na, Marius, es tut mir leid, wir sind einfach Quatschköpfe und wir haben alle irgendwie einen langen Tag hinter uns und sind komplett hohl in der Birne. dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für die Folge. Ne?
Ja. Joa. Und joa. Wie immer, liken nicht vergessen, ne?
Und die Glocke drücken.
Und subscriben. Und Feedback schicken, Instagram.
Genau, Feedback schicken.
Fry will auch mal Feedback, der war ganz sauer, dass nur wir Feedback bekommen haben.
Wahrscheinlich hat er seine Nachrichten gar nicht gelesen.
Jay at Bears on Tour, wenn ihr wollt, dass es wirklich gelesen wird.
weiß nicht, ihr kriegt ja fleißig Feedback, so, das ist okay für mich. Da weine ich mich jetzt nachts nicht ins Kissen oder so, das ist okay.
Nö, er hat seine Sekretärinnen in uns, das ist okay.
So ist es, ne? Man muss es einfach wegdelegieren, so macht das jeder Profi.
Wir sind halt die beiden mit den langen Haaren, wir kriegen die Frauenjobs.
So.
Was?
Da wisst ihr Bescheid, ne? Gut, wie die Sachlage hier ist.
Hören wir uns in der nächsten Folge, hätte ich gesagt.
Auf jeden Fall.
Gut.
Bis dahin.
Bundesgartenschau.
Die ist gut.
Ja, die sieht richtig gut aus.
Richtig geil.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro. Easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.